heißt nicht, wenn ich ein Leberwurstbrot esse, dass ich Krebs bekomme. Aber natürlich der regelmäßige Konsum spielt durchaus eine Rolle. Und wir hatten gesagt, auch bezogen auf die Kalorienmenge im Vergleich, ne, da habe ich natürlich auch eine hohe Dichte, würde es nicht empfehlen, zumindest regelmäßig mit einzubauen.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Ultra-Processed Food. Der wissenschaftliche Zusammenhang zwischen moderner Ernährung und chronischer Krankheit. Leute, herzlich willkommen zur Sprechstunde zu genau dieser Podcast-Folge. Heute vor einer Woche, da haben wir viel gelernt und viel erfahren über hoch- und ultra-hoch verarbeitete Lebensmittel, die wir alle irgendwie konsumieren, die alle bei uns im Kühlschrank vorhanden sind und vor allem überall im Supermarkt und an allen Ecken und Enden, Restaurants und Imbissen und Gaststätten und da, wo es Essen gibt, da gibt es eben auch diese Ultra-Processed Foods. Und was die in unserem Körper machen, woraus die bestehen, was ein Ultra-Processed Food überhaupt ist und welchen Einfluss sie auf unsere Gesundheit haben können, darüber haben wir mit Matthias Baum gesprochen aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Es sind viele Fragen reingekommen zu Ultra-Processed Food. Auch, wie ich finde, eine tolle Bandbreite wieder an ganz verschiedenen Ideen und Fragen und Nachfragen. Also Leute, an unsere Community erstmal ein großes Dankeschön, dass ihr immer so toll mitmacht. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja hier gemeinsam mit euch durch spannende Gesundheitsthemen marschieren und ja, Wissen aufsaugen und eben Marketing von Wissenschaft trennen, Fiktion von Fakt trennen und wollen wirklich ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie unser Körper funktioniert, wie er evolutionär aufgebaut und programmiert ist und wie unsere moderne Lebensweise da vielleicht nicht immer optimal zupasst. So, und wir legen mal direkt los. Malanis hat uns geschrieben, per Spotify-Kommentarfunktion, sind Haferflocken aus dem Supermarkt auch hochverarbeitet? Da ist nämlich meistens keine Zutatenliste drauf.
Nein, wir hatten es ja so ein bisschen auch versucht zu kategorisieren, also nein ist schon mal die Antwort. Haferflocken sind nicht ultra hochverarbeitet. Das heißt, wir haben diese Nova-Klassifikation angesprochen, es gehört hier eher zur Gruppe 1, unverarbeitet oder vielleicht minimal verarbeitet. Wenn es also nur aus Hafer besteht, besteht es nur aus Hafer, dann braucht es auch keine weitere Zutatenliste. Müsste, wenn, dann auch angegeben werden. Und vielleicht da zum Verständnis, wie werden Haferflocken hergestellt? Der Hafer wird gereinigt, entspelzt, nennt man das, kurz gedämpft und gewalzt. So, und dann das sieht das Ganze schon so aus, wie man es sieht. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, es ist verarbeitet, aber keine chemische Behandlung, keine Zusatzstoffe, die grundsätzlich mit dazugehören. Genau, dann gibt's diese Großblatt-Variante und so Kleinblatt-Varianten nochmal im Unterschied. Aber wenn, dann geht's eher um ein technologisches Verfahren. Und ja, das stimmt. Wir haben gesagt, die Verarbeitung ist rein theoretisch auch, wenn du die Karotte anfängst zu schälen und zu schneiden. Mhm. Wenn man es ganz hart trennen würde. Aber so sehen wir es natürlich nicht, sondern in den Extremen, ob irgendwas zugesetzt ist oder nicht.
Okay, also beim Hafer oder den Haferflocken geht es eher darum, die sind mechanisch aufbereitet, da ist also, sagen wir mal, die Schale ab, das, was wir nicht essen wollen, was so im Mund so hart und sprießlig ist, das ist entfernt. Es bleibt der weiche Hafer, der wird aufgedämpft und es kommen aber eben keine Zusätze rein. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Genau, und das wäre halt so auch in der Kombination. Haferflocken könnte man rein theoretisch, jetzt bin ich bei Getreiden immer sowieso ein bisschen vorsichtiger, wird sowieso viel zu viel konsumiert, aber tendenziell eine Energiequelle, Kohlenhydratquelle, kann man alles auch positiv argumentieren. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist gerade Hafer und dann natürlich auch Hafermilch. So, da kommen wir dann definitiv in die Ultrahochverarbeitung rein.
Bin ich ein großer Fan, wie du weißt.
Ja, Kaffee. Ja. Plus, guck mal auf die Zutatenliste drauf, dann ist auch vieles Gutes. Ich mache extra so mit Anführungszeichen Gutes hinzugefügt. Das können noch ein paar Öle mit dabei sein. Das ist in dem Falle der bekanntesten Marke auch sowieso der Fall, weil das macht es so schön Barista-like, so schön aufschäumend. Das kriegst du ja schon hin, wenn du die Packung hast und sie einfach nur so schüttelst, dann schäumt das ja schon mit auf. So, und dann gibt's aber bei Haferflocken an sich natürlich auch noch die Möglichkeit, dass auch andere Sachen hinzugesetzt sind, ne? Wenn es halt so ein Gesamthafermüsli ist mit Schokofrüchten, Honig und auch wieder mal so dem Thema so versteckte Zucker, gibt es gerade ganz interessante Untersuchungen auch dieser großen Müsli-Marken, wo man auch so das Gefühl hat, hä, damit tue ich mir doch auf jeden Fall etwas Gutes. Mhm. Und am Ende steckt dann doch noch ein bisschen mehr mit drin. Von daher, wenn man darauf Lust hat, kann man es natürlich auch selbst irgendwie vielleicht versuchen, auch herzustellen.
Also, wir halten fest, Haferflocken in reiner Form, so wie wir sie in den meisten Supermärkten bekommen. Prima, kann man wunderbar essen, sind nicht hochverarbeitet im klassischen Sinne.
Ja.
Aber aufpassen eben bei diesen ganzen Frühstückszerealien, da haben wir auch in der Hauptfolge intensiv drüber gesprochen.
Das
auch
ist ein richtig großes Thema.
Großes Thema, müssen wir eigentlich auch mal eine Folge zumachen, dass man uns
nur
genauer
zu Frühstück.
Ja, mit so Frühstücksthemen, ja, auch für Kinder. Da gibt's so die lustigen bunten Runden und mit Zimt und was weiß ich. Und am Ende guckt man wirklich auf die Liste. Es ist eben wahnsinnig viel Zucker drin und viele E-Nummern und viele Stoffe eben, die es dann zu einem hochverarbeiteten Lebensmittel machen. Also, Malanes, lass dir deine Haferflocken schmecken. Julia hat uns geschrieben per E-Mail an podcast@artgerecht.com. Hi zusammen, ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und finde ihn sehr hilfreich. Habe auch einiges umgesetzt und fühle mich sehr gut und wohl dabei. Julia, freut uns, Dankeschön und natürlich herzlich willkommen hier in der Community. So, jetzt schreibt sie. Zum Thema habe ich eine Frage und zwar geht es um Picknick-Eier. Es gibt ja bereits gekochte Eier in den Supermärkten, die man dort fertig kaufen kann. Dabei achte ich immer auf Bio-Freiland-Eier. Jedoch sehe ich auf der Verpackung, dass diese immer sehr lange haltbar sind. Auf der Zutatenliste finde ich aber keine Zusatzstoffe. Daher die Frage, sind diese Eier irgendwie verarbeitet, mit Zusatzstoffen ergänzt oder grundsätzlich gesund? Liebe Grüße, Julia. Das ist ein Thema, muss ich gestehen, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich esse diese Eier auch.
Super.
Ich finde die Frage auch super, weil es sind diese bunten Eier. Ich glaube, irgendwann hat mal jemand erfunden, diese bunten Ostereier kann man doch auch schon fertig gekocht im Supermarkt stellen.
Ja.
Und plötzlich gibt es die das ganze Jahr. Unsere Kinder lieben die, ich esse die auch. Es ist praktisch, du nimmst es aus dem Kühlschrank, kannst einfach aufschneiden und es ist sofort ready to eat. Jetzt die Frage, ist da wirklich irgendwas noch drin oder ist ein Ei ein Ei?
Also machen wir es uns ganz simpel. Wenn auf der Verpackung nicht irgendetwas anderes mit draufsteht, gilt hier auch die Lebensmittelkennzeichnungspflicht, das ist bei Eiern so. Wenn auf der Verpackung keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Säureregulatoren etc. irgendwie mit aufgeführt sind, dann sind sie auch nicht mit enthalten. Das ist jetzt die offizielle Antwort. Ja, wie kriege ich das letztendlich hin? Ich habe Eier, jetzt hatte Julia auch gesagt, die sind so lange haltbar. Wie kann das irgendwie überhaupt funktionieren? Also die werden industriell gekocht, ungefähr so bei 70 bis 80 Grad Celsius, je nachdem, wie so die Dotterkonsistenz ist, und dann geschockt und gekühlt. Und dann wird es eben noch farbig gemacht, aber es ist halt eben außen drauf. Und ja, jetzt könnte man überlegen, man sieht das dann häufig auch, dass das so ein bisschen durch die Kalkschicht der Eierschale auch durchgeht. Ne? Dann wird das
vor allem, wenn so kleine Risse in der Schale sind, dann läuft die Farbe natürlich auch ans Ei weiß ran.
Es ist logischerweise lebensmittelechte Farbe, was aber es quasi nicht perfekt machen würde. Wir müssen es pragmatisch, so würde ich es nämlich auch sagen, schon sehen. Das heißt, wir haben kurz gesagt, kein ultrahochverarbeitetes Lebensmittel. Es ist verarbeitet, es ist gekocht, es ist schockgekühlt, es wird in der Schutzatmosphäre meistens abgepackt, irgendwie unter Stickstoff, CO2, dass der Verderb quasi nochmal mit herausgezögert wird, gilt aber jetzt rein von der Klassifikation her nicht als ultrahochverarbeitetes Lebensmittel. Ja, und wenn man dann darauf achtet, okay, habe ich eine DE-Nummer, sind es Nuller-Eier, gibt es noch irgendwelche anderen Zutaten mit drauf, wie ist die Verpackung, dann ist das prinzipiell erstmal kein Problem und dann habe ich damit eine Quelle. Ich würde eher drüber nachdenken, Felix, auch dazu könnte man eine separate Folge machen, was Eier an sich angeht, ne? Weil auch hier die Kategorisierung, sind Eier gut oder schlecht, bringt natürlich die Frage schon gar nichts, weil am Ende des Tages immer gilt, ist mein Verdauungstrakt in der Lage dazu, Eiweiße gut zu verdauen, die Nährstoffe gut aufzunehmen. Und ja, wir wissen, dass rein in der Theorie Eier methioninhaltig sind, also reich an schwefelhaltigen Aminosäuren. Das lässt Eier auch gerne so riechen. Und Methionin benötigen wir für Methylierungsprozesse unserer DNA beispielsweise. Wir benötigen aus den Eiern heraus gerne auch das Cholin. Wir haben unter Umständen ein gutes Fettsäurenprofil. Und ich sage hier unter Umständen, weil ihr kennt die Aussage, du bist, was du isst. Das finde ich so bei Lebensmitteln, das gilt für Milch ähnlich wie für Eier auch. Wenn ich Naturprodukte habe, unterscheiden sie sich. Das kennen wir bei Gemüse auch, ne? Je nachdem, auf welchem Boden es angebaut ist, wissen wir, die Mikronährstoffmenge verändert sich unter Umständen. Und natürlich auch bei Eiern und selbst bei Bio-Eiern, also keine Frage, auch die Bio-Range macht es prinzipiell gefühlt etwas besser. Aber man muss dann schon differenziert eigentlich jedes einzelne Ei nehmen. Ist denn dieses Huhn in der Lage gewesen, die Nährstoffe auch abzugeben, das aufzubauen und so weiter. Also ich will jetzt nicht grundsätzlich Eier wiederum schlecht machen, ganz im Gegenteil, weil prinzipiell erstmal eine gute Quelle an Eiweiß, eine gute Quelle an Fettsäuren und wichtigen, nochmal detaillierten Aminosäuren, Cholin gehört mit dazu. Da steckt schon vieles Gutes prinzipiell mit drin, aber es ist veränderbar und ist kein standardisiertes Produkt aus der Natur. Ja, und dass man dann nur sagt, ja, dann esse ich jetzt nur noch Eier und dann ist das Leben in Ordnung, muss halt nicht unbedingt so stimmen, gerade wenn die Eiqualität nicht stimmt. Und da bin ich mir bei den gekochten Eiern, mit Verlaub, ohne die genauer im Supermarkt jetzt zu kennen, auch nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich Bio-Eier sind. Freiland heißt nicht Bio, dass man darauf sicherlich auch nochmal achtet. Mhm. Und jetzt kommt wieder der Tipp, den nicht jeder umsetzen kann, ich weiß. Aber wenn man Eier zu Hause selbst hat, und also wir haben, unsere Nachbarn haben Eier beispielsweise, wir haben so Bezugsquellen von Eiern, wo die Leute das selbst machen. Und was machen die, wenn die Eier gegessen haben, geben die Eischale wieder zurück ins Futter auch mit rein. Vielfältiges Futter. Und du siehst ja unmittelbar am Eidotter in der gelblichen Farbe, ob das eben gelb oder orange ist. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, dass sich gefärbtes Soja mehr in die Nahrung mit einbaue, dann färbt sich das auch gelb. Aber wenn das schön orange-gelb ist, dann spricht es dafür, dass der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren deutlich höher ist. Also das ist so die grobe Einschätzung. Also Dotter-gelber ist quasi besser, aber wie gesagt, es könnte auch durch Ernährung nochmal anders mit bedingt sein. Aber Ernährung macht es eigentlich aus. Und worauf will ich hinaus? Die Eischale und die Eigröße differenziert natürlich. So, das heißt, wenn man sich selbst Hühner zulegt und sich damit beschäftigt, dann erkennt man, dass das eine Ei mal ein bisschen kleiner ist, das nächste wieder ein bisschen größer und die Farbe in einem Farbspektrum sich von weißlich-beigen Farben in grüne Farben, in braune Farbtöne hereinentwickelt. Ich hatte eine nette Bekannte, die mir zu Ostern noch Eier vorbeigebracht hat. Die haben wir nicht mehr gefärbt, weil sie waren einfach schon naturgefärbt und bunt. So, ich verstehe den Pragmatismus zu sagen, ey, komm, die Eier sind da, lass das schnell machen. Auf der anderen Seite können wir auch ehrlich sein, gute Eier sich zu besorgen, die selbst zu kochen, halten auch und die braucht man dann auf über die Woche, geht natürlich auch.
Super, also die lange Haltbarkeit, von der Julia hier gesprochen hat, kommt also eher durch den Kochprozess, dass dort Bakterien, Viren, alles, was irgendwie im Ei vielleicht ist, abgetötet wird.
Genau, das ist der Kochprozess, das ist auch der Verarbeitungsprozess, den ich sonst auch mit dabei haben würde, macht es nicht ultra hochverarbeitet. Dann habe ich, wie gesagt, die Gasabfüllungsverpackung unter Umständen, sodass man nochmal eine Keimreduktion hat. Und dann wird es ja gelagert, getestet. Also dieses Thema der Haltbarkeit habe ich ja beim gekochten Ei prinzipiell auch. Dann kann ich das auch eine Weile konsumieren.
Super, wir können also entwarnen, es wird nicht irgendwie mit einer Spritze oder so ins Ei noch was rein injiziert, irgendein Haltbarkeitsmittel. Okay, super, prima. Also Julia, lass dir die Eier schmecken und wir haben auf unsere Liste der Themen genommen Eier. Darüber müssen wir wirklich mal reden, man liest und hört so viel. Ich habe auch neulich wieder einen Beitrag gesehen, da ging es darum, dass Kinder jeden Tag ein Ei essen sollten. Das ist wohl mega gut für ihre Entwicklung. Da müssen wir auch mal gucken, Matthias, was ist da?
Super spannend, wenn gleichzeitig die Ernährungsempfehlungen aussagen, bitte nicht mehr als ein Ei pro Woche.
Hm? Spannend, genau. Ja, also ja. Deswegen, das wir Eier machen wir mal. Ja, Leute, wenn ihr über Eier was wissen wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare und
Eier, wir brauchen Eier.
Wir laden Olli Kahn ein. Sehr schön. Steffi hat uns geschrieben per Kommentarfunktion: Was wäre denn eine gesunde Alternative zur guten alten Stulle? Also was kann ich auf welches Brot essen? Also welchen Aufstrich am besten draufschmieren?
Boah, das ist eine gute Frage. Da gibt es keine wissenschaftliche Antwort, sondern eher eine subjektive Einschätzung. Also ich persönlich, wenn man den Brotschmiereffekt haben möchte, der ja jetzt auch nicht uns genetisch in die Wiege gelegt ist, sondern eher in die Wiege gelegt, weil es Oma immer schon so gemacht hat. Ja, also die Stulle schmieren, wir haben das Thema häufig, wenn man Getreide rausnimmt, so als grobe Empfehlung, gerade auch so im Rahmen der Darmsanierung, dann gibt's weniger Getreide und dann so, ja, aber was soll ich dann auf mein Brot schmieren? Oder woraus mache ich mein Brot überhaupt? So, es gibt natürlich Getreidealternativen, die man verwenden kann. Da haben wir jetzt ja auch schon viel die letzten Folgen auch zugesprochen. Wenn ich dann eine Stulle beschmieren möchte, kann ich mir natürlich überlegen, ich würde nicht zu etwas greifen, was ultra hochverarbeitet ist. So, dann haben wir gesagt, in der Kategorisierung haben wir mehr als 5 unterschiedliche Zutaten, irgendwelche Konservierungsstoffe, irgendetwas mit dabei. Und dann müssen wir ehrlich sein, sich selbst etwas zum Draufschmieren fertig zu machen, das ist ja durchaus möglich. Und jetzt würde ich sagen, dass
selbst... Moment, ja? Da lass uns mal direkt bei den ganz einfachen Sachen bleiben. Butter, gut ja. Oder eher nicht? Wenn es eine ordentliche Biobutter ist, vielleicht sogar vom Bauern irgendwie.
Genau, dann haben wir ein verarbeitetes Lebensmittel, aber kein ultrahochverarbeitetes Lebensmittel. Wohingegen wir ein ultrahochverarbeitetes Lebensmittel haben, um die Streichfähigkeit zu verbessern, weil da noch pflanzliche Öle mit reingemischt sind. Ja. Okay, also aber wenn ich eine gute Butter habe, ja, oder mir vielleicht auch selbst eine Butter gemacht habe, klar habe ich Verarbeitungsschritte mit dabei, aber prinzipiell würde da erstmal nichts dagegen sprechen. Mach gern weiter.
Aber ist ein guter Punkt, weil, also achtet mal drauf, im Supermarkt, mir ist es auch aufgefallen, es gibt ja Butter in verschiedensten Formen von verschiedensten Marken. Häufig steht drauf, besonders streichzart, auch aus dem Kühlschrank direkt aufs Brot schmieren. Ja. Guckt mal genau rauf. Meistens steht dann zum Beispiel Fett drauf, Butter, und dann steht aber ganz klein noch drunter und Rapsöl oder und Sonnenblumenöl. Ja, also es wird mit diesen Ölen eben geschmeidig gehalten, ist aber keine reine Butter, muss man wissen. Ja. Gibt aber eben auch, müsst ihr gucken, 100% Butter, so wie Butter sein sollte. Nächstes Thema Margarine. Wie ist denn damit, Matthias?
Da bin ich unter Umständen ultra hochverarbeitet. Auch dann wieder die Idee bestimmter Hersteller. Man setzt noch ein paar andere Substanzen mit hinzu, die ja auch noch kardioprotektiv sind, also schützend irgendwie für das Herz vielleicht. Ich habe hier pflanzliche Öle. Was macht pflanzliche Öle aus? Sie enthalten im Regelfall einfach, vielleicht auch mehrfach, ungesättigte Fettsäuren. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren heißt, wenn wir so chemisch ein bisschen reinzoomen, eine Kohlenstoffkette, und wir haben Verbindungsstellen, die frei sind. So, die freie Verbindungsstelle bei einer einfachen ungesättigten Fettsäure oder auch mehrfach, dann sind mehrere frei, macht die Fettsäure flexibler. Wenn wir rauszoomen, ist es ein Öl. So ein Öl kann ich mir schlecht aufs Brot schmieren. Deswegen habe ich einen Härtungsprozess des Öls. Dabei entstehen gerne auch Transfettsäuren. Die werden nicht so berücksichtigt. Und dann wird immer die Datenlage herangezogen. Ja, gesättigte Fettsäuren, wie ich sie in Butter finden würde oder in Butterschmalz, die sind ja schlecht, weil ein Problem, aber da muss man natürlich das gesamte Ernährungskonzept mit berücksichtigen. Sie sind erstmal nur ein Energieträger. Und die Öle, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren oder einfach ungesättigten, sind kardioprotektiv. Ja, aber ich habe ein Missverhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, ich habe unter Umständen da einen Überkonsum mit dabei. Wäre nicht meine Empfehlung.
Super, dann lass uns direkt bei den Aufstrichen nochmal bleiben. Mhm. Es gibt ja auch, wer im Supermarkt unterwegs ist, so viele moderne Aufstriche, vegane Aufstriche, vegane Brotaufstriche. Ja. Sehen super fancy aus, steht auch meistens drauf Bio, vegan, alles total sauber und clean. Wie ist es wirklich? Was hältst du von diesen neuen Aufstrichen?
Gleiches Prinzip. Guckt auf die Zutatenliste, was ist unter Umständen noch mit hinzugesetzt. Wenn ich ein Püree habe aus ein paar Gemüsesorten und das ist dann mein Aufstrich, den ich mir, und das möchte ich nochmal betonen, sehr gut auch selbst herstellen kann, dann sehe ich das als unproblematisch. Aber das Ganze muss ja halten und muss verkauft werden und muss eine Mindesthaltbarkeit haben. Konservierungsstoffe oder irgendwelche Möglichkeiten können schon durchaus da drin sein. Und Gewürzmischung und vielleicht andere Zusatzstoffe, die potenziell in der Summierung eben genau das, was wir gesagt haben, meinem Konsum der ultra hochverarbeiteten Lebensmittel mit zunimmt. Wir haben es bei den Wurstwaren, auch den veganen Wurstwaren auch gesagt. Du ersetzt die Hauptfett- und Eiweißquelle vielleicht im Ursprung da drin. Geschmacklich bleibt das nahezu identisch, selbst von der Konsistenz. Und da weißt du, was da an ultra hochverarbeitenden Prozessen natürlich auch mit drin steckt.
Und um das noch abzuschließen, lass uns mal so bei den Wurstaufstrichen bleiben. Leberwurst, Teewurst, solche Dinge, bist du kein großer Freund von, weiß ich schon.
Ja und nein, Freund des Geschmacks unter Umständen schon mal. Mhm, aber
gute Pastete,
genau, ja,
feine Pastete, klar.
Ich meine, klingt erstmal aus kulinarischer Sicht erstmal gut und sicherlich gibt's ja auch Abstufungen. Aber wir haben einen Verarbeitungsprozess, wir haben meines Erachtens auch einen ultra hochverarbeitenden Prozess, auch wie gesagt mit Gewürzmischungen und so weiter, mit denen dann auch vielleicht auch lokale Metzgereien eben tendenziell auch mitarbeiten. Wir haben Nitride mit dabei, wir haben andere Substanzen, die wir typischerweise sonst eben auch in ultra hochverarbeitenden Lebensmitteln mitfinden. Genau dort, jetzt haben wir diese Korrelation zwischen Wurstwarenkonsum, / Fleischkonsum und Entstehung auch von Krebserkrankungen. Auch da mit der Einstufung Korrelation und Verbindungen und Assoziationen ist nochmal etwas anderes. Heißt nicht, wenn ich ein Leberwurstbrot esse, dass ich Krebs bekomme. Aber natürlich der regelmäßige Konsum spielt durchaus eine Rolle. Und wir hatten gesagt, auch bezogen auf die Kalorienmenge im Vergleich, ne, da habe ich natürlich auch eine hohe Dichte. Wenn ich das jeden Tag konsumiere, macht das unter Umständen einen großen Teil meiner Ernährung aus. Wir haben gesagt, die 30%, die 50% meiner Kalorienzufuhr an hochverarbeiteten Lebensmitteln. Würde es nicht empfehlen, zumindest regelmäßig mit einzubauen.
So, Matthias, und dann kam von Steffi eben noch die Frage, eine gesunde Alternative zur guten alten Stulle. Oder anders gefragt, welches Brot ist denn gut? Du hast schon in der Hauptfolge gesagt, vor allem so Sauerteig, also fermentiertes Brot, fermentierte Teigsorten sind besser.
Naja, sind dann besser, weil da haben wir auch das Gluten-Thema wieder mit dabei, ne? Weil es quasi im Fermentationsprozess abgebaut ist. Mhm. Achtung, es ist ein Verarbeitungsprozess, es ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe, das macht es natürlich meines Erachtens wichtig. Das heißt, ein Brot von einem Bäcker, den man vielleicht auch kennt und man auch auf Nachfrage eine Info bekommt, was ist in dem Teig letztendlich drin und da ist sonst nichts drin, dann habe ich zwar einen Verarbeitungsprozess und jetzt will ich auch nicht ermutigen, die ganze Zeit Brot zu essen. Aber es gibt halt die Abstufung oder den Weg Richtung Nova 4, das heißt wirklich ultraverarbeitetes Lebensmittel, wenn ich mir eine Brotsorte, das erkennt man immer in den Supermarktregalen mit diesen in diesen Plastikbeuteln, dieses verpackte Brot. Guckt euch die Zutatenliste da drauf an. Da ist nicht nur Brot drin, sondern Emulgatoren und Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe, die das länger haltbar machen. Deswegen ist es dann dementsprechend auch dort so gelagert. Darauf würde ich dann auf jeden Fall verzichten, wenn ich hier die Abstufung mache. So, dann habe ich eine Stulle und was ich drauf mache, haben wir gerade schon so ein bisschen kategorisiert und ich würde trotzdem nochmal sagen, man kann natürlich auch andere Dinge drauf machen. Das heißt, sich eigene Pasten machen, ob nun aus Gemüse beispielsweise und mit eigenen Gewürzen zu arbeiten, halte ich für eine gute Alternative. Avocado kann man sich drauf machen, also es gibt ja Möglichkeiten. Mhm.
Super, die nächste Frage ist reingekommen per Direktmessage von Tashiko. Vielen Dank für die interessante Folge. Ich habe noch Fragen zur Einordnung bestimmter Lebensmittel. Ist veganes Proteinpulver ultra hoch verarbeitet oder nur verarbeitet? Das ist mal die erste Frage. Lass uns damit mal starten, Matthias.
Ja, also das hängt definitiv erstmal von dem eigentlichen Proteinpulver ab. Das heißt, wenn ich verschiedene Eiweißquellen darin enthalten habe, dann habe ich verschiedene Komponenten mit drin. Aber es ist natürlich entscheidend, ob ich noch irgendwelche anderen Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Fließmittel, Verdickungsmittel, Aromen mit drin habe, was es dann quasi zum ultrahochverarbeiteten Lebensmittel macht. Tatsache ist, wir haben verschiedene Proteine und wir haben gerne diese Isolate. Das heißt, da haben wir wieder eine industrielle Extraktion und da haben wir auch eine starke Verarbeitung. Aber ich würde an der Stelle auch nicht unbedingt sagen, okay, also es fällt zwar in die Kategorie mit rein, aber in diesem Verarbeitungsprozess geht es ja eher um Verdaulichkeit und Verfügbarkeit des reinen Eiweißes, was jetzt nicht gleichzusetzen ist mit irgendwelchen Emulgatoren beispielsweise, Süßstoffen, Verdickungsmitteln, Aromen, die quasi noch on top mit dazukommen. So, von daher haben wir einen verarbeitenden Prozess, vielleicht auch einen hochverarbeitenden Prozess und je nach Zusammenstellung auch einen ultrahochverarbeitenden Prozess, ja.
Und die nächste Frage von Tashiko bezieht sich auf Fertiggerichte. Wie sieht es da zum Beispiel bei Tiefkühlgemüse aus? Quinoa, Linsen oder Erbsen? Bestehen die dann wirklich nur aus diesen Gemüsen? Was ist hier korrekt?
Naja, also TK-Gemüse, wenn es schockgefrostet ist, jetzt könnte man auch wieder sagen, ist ein Verarbeitungsprozess. Hier werden auch häufig mal Süßstoffe, Konservierungsmittel, ähnliches gerne nochmal mit hinzugesetzt. Wenn ich natürlich das bei Quinoa und Linsen mit dabei habe, gegebenenfalls auch. Aber hier tendenziell eher das Thema erstmal der Verarbeitungsprozess. Also bei den Gewürzen auch, ne? Ich habe die Gewürzpflanze, die werde ich zermahlen, zerkleinern. Und dann würde ich nochmal mit drauf schauen, steckt noch irgendetwas anderes mit drin. Und das muss gekennzeichnet werden. Also von daher würde man es dann dementsprechend auch erkennen. Und da gibt es definitiv Unterschiede.
Okay, weiter geht's in der Sprechstunde, Matthias. Charlotte hat uns eine Mail geschrieben, sehr freundlich und sehr ausführlich an podcast@artgerecht.com. Ich fasse es ein bisschen zusammen. Lieber Felix, lieber Matthias, ich bin großer Fan eures Podcasts und habe auch die neue Folge über Ultra Processed Food direkt angehört. Das Thema betrifft mich auf eine persönliche Art. Ich habe eine Frage deswegen an euch. Mein Partner hat vor 8 Jahren seinen Sohn mit in die Beziehung gebracht. Inzwischen ist dieser schon 9 Jahre alt und wir ziehen ihn im Wechselmodell mit seiner Mutter groß. Die Mutter hat leider sehr wenige finanzielle Mittel und kauft nahezu ausschließlich Fertiglebensmittel, hochverarbeitete Lebensmittel, viel Süßes und so weiter. Ich bin keine Kinderärztin, aber ein zunehmendes Übergewicht, noch nicht dramatisch, aber doch merklich und vor allem ständige Verdauungs- und Darmprobleme begleiten das Kind jetzt schon. Mir und meinem Partner ist gesunde Ernährung unfassbar wichtig. Wir backen unser Brot selbst, bauen Gemüse und Obst selber an und schauen bei allen Lebensmitteln, die wir kaufen, drauf, dass sie frisch und auch gesund sind. Mit der Mutter lässt sich leider schlecht über dieses Thema reden und es wird so schnell keine Änderungen an dem Kauf- und Essverhalten geben. Ich habe daher überlegt, ob es möglich ist, in der einen Hälfte des Monats, wo das Kind bei uns ist, das irgendwie aufzufangen, schlechte Ernährung zu kompensieren, unter anderem Bewegung kann ich einbauen. Bei uns gibt's auch entsprechend gesundes Essen. Aber kann ich irgendwie noch mehr tun? Gibt es Stoffe oder Mittel, um beispielsweise dem Darm unkompliziert zu helfen? Oder ist es am Ende ein Kampf gegen Windmühlen, wenn ich 2 Wochen lang alles versuche und in den anderen 2 Wochen dann alles wieder zerstört wird? Danke für eure tolle Hilfe. Liebe Grüße, Charlotte. So. Also Charlotte, erstmal, da können natürlich Matthias und ich als Papas sofort mitfühlen. Und es ist jetzt ja nicht dein biologischer Sohn, aber ich kann mir vorstellen, wenn du mit deinem Partner jetzt 8 Jahre zusammen bist, dann bist du schon sowas wie die zweite Mama mal auf jeden Fall. Und ich finde es ja toll, dass du dir so Gedanken auch dazu machst, dass der Junge möglichst gesund groß wird. Und wenn du sagst, man sieht, man merkt, dass er offenbar nicht optimal gesund ernährt wird, und so wie du es beschreibst, können wir das gut nachvollziehen. So, also erstmal toll, dass du was machen willst. Können wir dich nur ermutigen und bekräftigen und vielleicht können wir dir irgendwie auch helfen. Was kann man Charlotte mitgeben?
Naja, greifen wir das mal mit auf. Also ich nenne es mal die 50-50-Ernährung, wenn man es so in den Extremen betrachtet. Kann ich das darüber kompensieren? Und da würde ich sagen, die Idee erstmal in dieser Phase, wo er bei euch ist, gesunde Ernährung in den 2 Wochen mit einzubauen, ist definitiv nicht umsonst. Ich komme gleich auch nochmal darauf, warum und gerne auch nochmal im Detail. Das heißt, wir haben natürlich kontinuierliche Regenerationsprozesse. Und wenn wir es jetzt nur auf die ultrahochverarbeiteten Lebensmittel beziehen, haben wir eben auch schon mal gesagt, wenn 50% meiner Ernährung quasi rein aus verarbeiteten Lebensmitteln bestehen, ohne jetzt den Ernährungsplan in den anderen 2 Wochen genau zu kennen, es wird wahrscheinlich auch nicht aus 100% bestehen. So, das heißt, wenn ich es auf einen Monat betrachte, könnte ich einen gewissen Ausgleich darüber schaffen. Und wenn wir jetzt Ernährung als Medizin sehen, dann kann ich natürlich auch gute unterstützende Aspekte in den Ernährungsphasen mit einbauen. Ballaststoffreiche Lebensmittel, möglichst auch die unverarbeitete Kost mit einzubauen. Da wissen wir, dass nach ca. 48 bis 72 Stunden, also 2 bis 3 Tagen, positive Veränderungen auch auf das Mikrobiom festgestellt werden können. Also warum nicht das durchaus mit umsetzen? Es bietet definitiv, so würde ich sagen, einen Teilschutz in Richtung Entzündung, auch möglicherweise Insulinresistenz, Gewichtszunahme, das was mit dazugehört. Es gleicht das nicht komplett aus, aber das nicht zu tun, wäre doch auch schade. Und das führt mich eigentlich zu dem Punkt, wenn euer Sohn, wenn der Junge sich den ganzen Dingen auch nähert. Und wenn das nicht nur ist, wenn du hier bist, gibt's nur grünes Blattgemüse und wenn du zu Hause bist, kannst du an den Schokischrank gehen und alles essen, was du willst. So muss es ja nicht sein, sondern man kann natürlich etwas sehr Hilfreiches tun, nämlich das mit etwas Positivem zu verknüpfen. Das heißt, man macht gemeinsame Kochevents beispielsweise oder Bewegungskomponenten mit einzubauen, so gerade nach dem Essen. Durchaus nochmal mit hilfreich, also so Spaziergänge oder sowas in die Richtung oder vor dem Essen noch einen schnellen Lauf zusammen draußen mit Papa zusammen oder man baut sowas mit ein. Das Ganze spielerischer zu gestalten und natürlich auch Ernährung, das Ernährungsverhalten und das Essverhalten da mitzuentwickeln. Und dann wird es ja spannend sein, wie er sich in den anderen 2 Wochen, wir wissen, diese ganzen Lebensmittel haben auch so für uns selbst ja auch so einen süchtig machenden Faktor, aber vielleicht sich auch die Verhaltensweise mit verändert, sich was positiv verändert. Also Gewicht ist häufig ein Thema, wo sich Kinder in dem Alter dann auch nicht wirklich wohl damit fühlen. Das verändert sich komisch, die Leistungsfähigkeit nimmt ab und man merkt plötzlich in den 2 Wochen verändert sich etwas. Also überträgt man das unter Umständen. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, über Köpfe hinweg zu sagen, ja, du musst doch die Ernährung deines eigenen Kindes irgendwie besser gestalten, liebe Mama, also kümmere dich darum. So wird es nicht funktionieren. Spannend wäre es, wenn er aufgrund eures Lebensstils sich das mit aneignet und zu Hause, wenn er wieder bei seiner Mama ist, sagt, können wir mal irgendwie was anderes machen? Und dann, ich habe das schon gesagt, gesunde Ernährung per se ist nicht teurer. Ja, und ultra hochverarbeitete Lebensmittel rauszunehmen, dafür muss ich auch nicht unbedingt Bio kaufen, haben wir auch zugesprochen. Das heißt, die Möglichkeiten gibt es und spannend wäre es doch, wenn er seine eigene Mutter damit initiiert zu sagen, ey Mama, lass uns doch auch mal was zusammen kochen, ohne da Druck aufzubauen, aber das fände ich spannend, spielerisch das Ganze zu haben, Bewegung und Ernährung zu etwas Spannendem zu machen und eben dann nicht über Ernährung und Bewegung zu sprechen, sondern über Essen und Spielen und Sportbewegung. Und das langfristig irgendwie mitzunehmen, halte ich für total wichtig. Ich würde nicht anfangen, jetzt nur mit Blick auf, okay, braucht es jetzt irgendwelche Mikronährstoffe? Ja, natürlich brauchen wir Omega-3-reiche Lebensmittel. Magnesium, Zink, Vitamin D3 sind spannend. Man kann ganz viel tun, auch für die Unterstützung der Darmgesundheit. Aber ehrlicherweise wird es ein Ernährungsfaktor sein. Und das ist doch auch spannend, wenn der sagt, 2 Wochen ist er da, kommt mit Verdauungsproblemen an und nach einer Woche spätestens geht er ganz normal jeden Tag einmal auf Toilette, wohlgeformter Stuhl, ihm geht's im Bauch gut, gutes Bauchgefühl heißt auch gutes Gefühl im Kopf. Und er überträgt das mindestens mal in der Zeit, die er da ist, und vielleicht nimmt das mit. Vielleicht nicht unmittelbar, aber perspektivisch. Und darauf würde ich schauen.
Super, Matthias. Das heißt, und das war ehrlich gesagt auch mein initialer Gedanke, bei allem Guten, was Sie tun können in diesen 14 Tagen, am Ende muss es irgendwie einen Weg geben, die andere Seite, die Mama, da irgendwie zu involvieren und ihr auch klarzumachen, hey, wir arbeiten ja nicht gegen dich, sondern es ist ja für den Sohn, für unseren Sohn, für das Kind. Lass uns doch gemeinsam gucken, was wir tun können, alle gemeinsam, um ihn in die richtige Richtung zu bringen, was Ernährung und Bewegung angeht.
Ja, ich will aber hier raus kein Familienbeziehungspodcast werden lassen. Also ja, das ist auf der einen Seite richtig, aber ich würde eher in der Beziehung zu dem Sohn mit dabei bleiben, um dann ihn wirklich mitzunehmen, dass er es von sich aus seiner Mutter mitteilt. Weißt Super. Du, weil sonst gehe ich wieder den Weg außen rum und wir ziehen doch eigentlich an einem Strang und dann wird das Totschlagargument kommen, das ist aber alles viel zu teuer. Mhm. Aber es wäre doch cool, wenn sie selbst daraus, also Sohn, seine eigene Mutter, dazu etwas mitbringt und sagt, ey, das war total cool, weil wir haben die ganze Woche so viele verrückte neue Rezepte gemacht, die ich gar nicht kannte, beispielsweise. Und wenn man sich damit beschäftigen will, ist das super gut. Und wenn Symptome sich reduzieren, natürlich auch. Und nochmal, das abschließend vielleicht nochmal, lieber ist 50% dann genauer machen und die anderen 50% eher weniger, wird definitiv auch einen positiven Effekt haben.
Also, Ultra Processed Food, der wissenschaftliche Zusammenhang zwischen moderner Ernährung und chronischer Krankheit, unsere Hauptfolge. Und das hier, Leute, war die Sprechstunde dazu, wo wir eure Fragen, eure ganz persönlichen Fragen beantwortet haben. Matthias, herzlichen Dank. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Wir sind alle ein bisschen schlauer als noch vor einer guten halben Stunde. Wenn ihr mehr Fragen habt dazu oder auch andere Themen gerne mal hier besprechen wollt, schreibt uns gerne an podcast@artgerecht.com oder kommentiert es direkt bei Spotify und Co. unter die Folge in die Kommentare. Wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Gebt uns gerne auch eine Bewertung, wenn ihr Lust habt. Das hilft uns natürlich, noch mehr Leute zu erreichen. Wir sagen Dankeschön. Nächsten Montag gibt's schon wieder eine Deep Dive Spezialfolge und heute in einer Woche ein neues Thema. Am Donnerstag kommen die Health Nerds zurück mit einem großen Gesundheitsthema. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Health Nerds Sprechstunde. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.